Und wenn man dann schaut und nachliest, ja, dann gibt's manchmal in den Artikeln oder in den Studien kleine Absätze zu den Frauen und da steht dann, ja, genauso wie bei den Männern oder orientieren sie sich ungefähr wie an den Männern, aber es gibt gar nicht wirklich eine Aussage, okay, ja, bezogen jetzt zum Beispiel auf den Energiebedarf, ja, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit der weiblichen Leistungssportlerin um? Und deswegen betonen wir das natürlich immer, eine Frau ist nicht jetzt einfach ein kleinerer Mann und kriegt dann zum Beispiel weniger Energie zur Verfügung gestellt, weil es eben eine Frau ist.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Gut und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Podcast-Trilogie aus der Content-Reihe Eagle Eats. In 3 Folgen haben wir uns zum Jahresstart rund um die Ernährung befasst mit unseren 3 Ernährungsberaterinnen. Und heute zum Abschluss haben wir Teda Smetkin zu Gast aus dem Frauenbereich. Herzlich willkommen.
Genau, super, vielen Dank.
Willst du zum Einstieg dich auch noch mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem wir es zu tun haben?
Ja, super gerne. Genau, also ich bin Teda. Ich betreue die Frauenmannschaften bei der Eintracht und begleite jetzt die 2. Saison mit. Genau, bin da rundum im Alltag mit integriert und jeder Tag ist irgendwie anders. Also ja. Ich freue mich immer.
Wie sieht denn dann, also wenn du sagst, jeder Tag sieht ein bisschen anders aus, aber kannst du trotzdem so grob sagen, wie ein Tagesablauf aussieht als Ernährungsberaterin hier?
Ja, genau. Also ich versuche auf jeden Fall immer, ähnlich wie auch mit den Physios, vor der Mannschaft da zu sein, dass man auch so ein bisschen vielleicht eine halbe oder eine Stunde ohne Trubel hat, um so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, okay, was steht heute an? Dann ist in der Regel immer, wenn ich da bin, kriegen die Spielerinnen ihre Shakes vorbereitet, die sie mittlerweile schon fast eigentlich an jedem Tag bekommen. Dann sind jetzt ist die erste Mannschaft auch mit Supplementen ausgestattet worden. Und da muss natürlich immer geguckt werden, dass jede Spielerin bezogen auf ihre Blutauswertung dann auch gut ausgestattet ist. Und da muss ich gucken, ob deren Pillenboxen tatsächlich gut gepackt sind und alles passt. Und manchmal ist auch, wenn individuelle Themen anstehen, dann spreche ich mit den Spielerinnen entweder bevor praktisch das ganze Training und die Aktivierung startet und vor deren Analysen und was auch immer dann bei den einzelnen Spielerinnen ist. Ja, oder dann im Zweifel nach dem Training. Ja, das ist so der Tagesstart.
Klingt auf jeden Fall interessant. Mhm. Wir haben uns in den ersten 2 Folgen ja schon ausgiebig mit der männlichen Physiologie beschäftigt, als auch mit dem Jugendbereich. Ja. Und der Fokus heute liegt natürlich selbsterklärend bei deinem Job genau, auf den Frauen. Und da ist ein Grundsatz, Frau ist nicht gleich kleiner Mann. Willst du mir das mal erklären? Weil ich habe das mal durchgelesen, als du es mir geschickt hast. Und ich finde, es klingt erstmal irgendwie logisch, aber es scheint ja wirklich auch ein gängiger Satz in der Ernährungswissenschaft zu sein.
Ja, genau. Das ist super schwierig, da zum Teil selbst irgendwie mit umzugehen, weil eben gerade, wenn man in die Forschung guckt oder in die Wissenschaft, gibt super viele Daten und auch Auswertungen oder Ergebnisse bezogen auf den männlichen Teamsport oder die männlichen Sportler. Und wenn man dann schaut und nachliest, ja, dann gibt's manchmal in den Artikeln oder in den Studien kleine Absätze zu den Frauen und da steht dann, ja, genauso wie bei den Männern oder orientieren sie sich ungefähr wie an den Männern, aber es gibt gar nicht wirklich eine Aussage, okay, ja, bezogen jetzt zum Beispiel auf den Energiebedarf, ja, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit der weiblichen Leistungssportlerin um? Und deswegen betonen wir das natürlich immer, eine Frau ist nicht jetzt einfach ein kleinerer Mann und kriegt dann zum Beispiel weniger Energie zur Verfügung gestellt, weil es eben eine Frau ist. Und
aber das, Mann ist quasi schon die Ausgangslage für die Ernährungswissenschaft.
Also zum aktuellen Forschungspunkt leider schon. Okay. Wir sind aber natürlich dran und gucken, wo kann man im Zweifel Ergebnisse oder fundierte Studienergebnisse finden, die das irgendwo ein bisschen widerlegen.
Und welche Unterschiede sind da zwischen dem weiblichen und männlichen Körper am größten oder am relevantesten?
Ja, ist tatsächlich auch je nach Körperkonstruktion einigermaßen schwierig fassbar. Klar, die größte Diskussion ist häufig oder einfach so auch vom Körperaufbau. Frauen sind häufig nicht ganz so massig, wenn man möchte. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Körperzusammensetzung haben wie der Mann. Vieles hängt irgendwo mit dem Energiehaushalt zusammen, dass man doch zum Teil feststellen konnte, dass Frauen eben auch einen hohen Energiebedarf haben, wo man häufig irgendwo ein Fehlurteil hatte. Ja, Frauen verbrauchen auch weniger oder verbrennen weniger, gerade im Leistungssport, und kriegen deswegen zum Beispiel weniger Energie zur Verfügung gestellt, was wieder in anderen Symptomatiken dann endet.
Aber wir verbrauchen gleich viel wie Männer?
Also ist Es ist im Forschungsbereich tatsächlich noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Graubereich, aber zum Teil nicht eindeutig widerlegbar oder bestätigt. Aber ja, je nach Stoffwechsel oder je nach Typ hat man den ähnlichen Verbrauch. Ja.
Das ist ja spannend. Ja. Aber den direkten Vergleich, hast du auch schon mal mit Männern zusammengearbeitet oder ist primär dein Fokus auf den Frauen gewesen?
Genau, also hier auf den Frauen.
Ah, okay. Ja. Weil sonst hätte ich das mal in der Praxis auch interessant gefunden, was für Mengen und was man denen dann supplementiert, wie groß da die Unterschiede am Ende wirklich sind, wenn es ja vielleicht gar nicht mal so riesige Unterschiede sind, wie man es dann auch annimmt.
Ja.
Gibt es denn insgesamt Unterschiede darin, wie Frauen und Männer mit dem Thema Essen umgehen oder Sportler und Sportlerinnen?
Auch sehr unterschiedlich tatsächlich bei vielen. Also seitdem ich jetzt hier die Mannschaft betreue, merkt man schon, es gibt Spielerinnen, die kennen sich ganz gut mit dem Thema aus und mögen das auch.
Versucht ihr dann auch mal regelmäßig, monatlich oder in irgendwelchen Abständen da auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten in Form von Sitzungen?
Auch, also am Anfang der Saison gibt es immer so ein Preseason-Screening, wo jede Spielerin auch bei der Ernährung dann ein Gespräch hat.
Ah ja, okay, verstehe. Also man legt sich so eine Art Profil an für jeweils die Spielerin und dann kann man immer ein bisschen mehr abwägen, okay, bei der Person ist es besser, wenn man mehr drüber spricht, weniger drüber spricht.
Genau.
Ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde im Vergleich zu den männlichen Profis, ist natürlich der Alltag. Also man ist nicht so rundumsorgt wie jetzt die Jungs, würde ich mal behaupten. Noch dazu kommt natürlich, dass auch viele Mädels ein zweites Standbein haben, was Studium angeht, Arbeit angeht. Da ist natürlich der Alltag komplett anders. Wie herausfordernd ist das noch zusätzlich?
Das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, wo man die Spielerin natürlich mit abholen muss und auch begleiten muss. Man merkt zum Teil, dass es gerade, wenn die Spielerinnen studieren, natürlich in diesen Klausurphasen oder je nach Studium, wenn die dann Staatsexamen haben oder was auch immer, das sehr belastend zum Teil ist. Klar, die sind alle professionell unterwegs und können irgendwo auch in einer schwierigen Situation dann die Leistung abrufen. Es ist aber sehr anstrengend.
Wie könnt ihr da als Ernährungsteam die Spielerinnen konkret unterstützen? Welche Maßnahmen helfen da?
Ja, also natürlich das Gespräch, wenn man das weiß vorher und die Spielerinnen einem das auch mitteilen oder im Zweifel der medizinischen Abteilung und ich dann wie einen Hinweis bekomme, okay, da ist was. Oder man sieht es zum Teil in den täglichen Abfragen. Dann gehe ich auf die Spielerinnen zu und frage, wie es gerade ist, ob sie Unterstützung braucht, ob zum Beispiel alles mit dem Essen klappt.
Ich erkenne mich da auch ein paar Situationen wieder, wenn man halt einfach einen stressigen Arbeitstag hat, dann fällt mal das Frühstück weg oder Mittagessen oder Abendessen. Eigentlich alles ja auch ein alltägliches Thema, das kennen ja nicht nur Sportlerinnen. Hast du da als Ernährungsberaterin auch Tipps, wie man das im Alltag, vielleicht kleine Kniffe, was man machen kann, dass man das nicht vergisst und einfach wirklich eine gute Struktur hat, was Essen angeht?
Ja, also bei mir ist, wenn ich das häufig auch mit den Spielerinnen bespreche, so ein Thema Reiskocher tatsächlich, weil diese Reiskocher oder auch vorprogrammierte Backöfen häufig gar nicht genutzt werden. Man hat es zwar zu Hause, aber man denkt irgendwie nicht drüber nach, wenn ich morgens dann um 8:30 oder 8 Uhr aus dem Haus gehe, dann kann ich da ja einstellen, bitte in 8 Stunden mit dem Reiskochen anfangen, dass der dann warm ist, wenn man zu Hause ist. Ähnliches mit dem Ofen oder man kann sich auch den Porridge über Nacht zum Beispiel in dem Reiskocher wie warm halten oder dann auch kochen lassen, wenn man das gerne möchte. Und das sind dann so Sachen, die wir besprechen, wie man es im Alltag leichter hinbekommt, sich eine Struktur und Routine aufzubauen, ohne dass es einen irgendwie stresst.
Und wenn das mal nicht gelingt, gibt es da irgendwelche guten Snacks, Tipps, was wirklich perfekt ist, wenn man gerade schnell los muss und zum Spiel vielleicht sogar?
Ja.
Dann natürlich wahrscheinlich Proteine, Kohlenhydrate, was braucht man vom Spiel?
Kohlenhydrate vor allem, genau.
Wenn man da noch was bisschen zuführen muss, was ist da beispielsweise ein guter Pre-Match-Snack?
Genau, also da gucken wir, dass sie auf jeden Fall kohlenhydratreiche kleine Snacks haben. Mhm. Sie sind jetzt auch seit 2 Wochen, kriegen sie auch die Snacks mit auf die Fahrt, dass da einfach noch zusätzlich was dabei ist. Das sind abgepackte Energy Balls oder abgepacktes Bananenbrot, was gut ankommt. Aber auch schon sowas wie Salzbrezelchen oder Bananen sind dabei. Und natürlich gebe ich da dann mit den Hinweis, dass es bitte auch eingepackt wird. Weil das ist auch wichtig, dass die Sachen nicht nur da sind, sondern dass die Spielerinnen sich das irgendwo eigenverantwortlich dann auch einpacken.
Ja, klar.
Ja.
Das ist natürlich besonders wichtig, weil sonst, wie du gesagt hast, kommt es zu einem Energiemangel. Oder wie war dein Fachbegriff nochmal?
Ja, genau, Energiedefizit.
Energiedefizit.
Ja, genau.
Und dafür gibt es auch den Fachbegriff, da bist du jetzt die Expertin, REDS? Red,
genau, S? Dieses Red S.
Red S.
Richtig.
Kannst du das kurz erklären?
Genau, ja, das ist so eine Erscheinung oder Symptomatiken, die gebündelt auftreten, dass häufig ja so Sachen wie Müdigkeit, Leistungsabfall nicht einfach nur mal an einem Tag passiert, sondern über einen längeren Zeitraum. Manchmal hängt es auch in so Phasen mit dem Zyklus dann zusammen, je nachdem, wo die Spielerin sich befindet. Und kann aber ganz extrem bei diesem dauerhaften Energiedefizit auftauchen, wenn das nicht mal nur ein Tag ist, wo man irgendwie keine Zeit hatte oder Hunger hat und nichts gegessen hat oder was auch immer, sondern wenn das ja chronisch ist, vielleicht schon ein zu starker Ausdruck dafür, aber wenn es einfach schon mehrere Wochen so ist. Und da muss man eben dann sicherstellen, dass tatsächlich genug gegessen wird.
Und das kann man nachvollziehen durch Blutentnahmetests?
Also wenn im Blut tatsächlich jetzt sehr viele Mängel auftauchen, bei bestimmten Mikronährstoffen kann das wie ein Hinweis darauf sein, aber man muss tatsächlich über diese täglichen Abfragen auch immer wieder gucken, wird da ständig Müdigkeit angegeben? Sind im Zweifel auch immer wieder Erkältungen sichtbar oder kleinere Verletzungen, die immer wieder auskuriert werden müssen durch die Physios? Und dieses Gesamtpaket kann im Zweifel dann ein Hinweis drauf sein, wo natürlich dann auch die Ärzte und Ärztinnen mit einbezogen werden.
Also wenn man nicht eingreifen würde, welche Auswirkungen könnte das im schlechtesten Fall haben?
Also es kann gerade auch bei Frauen dann sowas sein, wenn die Hormonbildung nicht mehr ganz funktioniert, weil man sich im dauerhaften Energiedefizit befindet, dass das auch so Auswirkungen wie Osteoporose, also Knochengesundheit hat, dass man generell, weil man unkonzentriert ist, andere Verletzungen, muskuläre zum Beispiel, im Spiel bekommt und ausfällt. Das sind so Sachen, die schwierig sind. Oder auch wenn man noch einen anderen Job oder studiert, dass man da einfach Abfälle hat in der Leistung.
Wenn ich jetzt einfach mal so in Klischees denke und eine Frau hat einen Zyklus, ist vielleicht schneller müde oder wie auch immer. Es kann ja ein Klischee sein. Das ist mir gerade so in den Kopf. Ist es dann wirklich so, dass eine Sportlerin auch schneller dieses Red S bekommen kann als ein Mann? Oder ist das jetzt ein Mythos sozusagen?
Also wo man immer guckt oder was vielleicht schon irgendwo ein Mythos ist, dass häufig gedacht wird, dass in der aktiven oder am Anfang vom Zyklus der Frau keine Leistung erbracht werden kann. Von daher muss man da tatsächlich immer individuell so ein bisschen gucken. Man kann es nicht pauschalisieren.
Okay. Ja. Und Zyklus spielt bei euch wirklich keine Rolle?
Doch, es ist schon, dass wir natürlich die Spielerin begleiten und abfragen, wenn Fragen kommen. Das ist schon immer mal wieder, weil es natürlich auch so ein Trendthema im Sport ist in den letzten Jahren.
Und welche Maßnahmen ergreift ihr dann präventiv? Also wenn eine Spielerin schon erschöpft ist, dann klar versucht man, sie wieder aufzupäppeln. Ja. Aber so Frühzeichen, welche gibt es da? Wie könnt ihr da schnell eingreifen, damit es gar nicht so weit kommt?
Ja, also häufig ist so ein bisschen das Problem, dass Spielerinnen erst sich wirklich melden, wenn es schon super schlimm ist. Weil man natürlich gerade im Sport das auch kennt, gerade wenn man in dem professionellen Sport ist, dass man schon aushalten kann, dass es ja schon irgendwie gehen muss. Im Zweifel nimmt man dann doch mal eine Ibu oder was auch immer und drückt es weg. Und es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung, weil man natürlich den Job erfüllen soll, die Leistung zu erbringen. Klar. Von daher, wenn dann wirklich Problematiken sind, ist es schon eher in einem schlimmeren Fall. Und da geht es dann auch über die Medizin und man guckt, ist im Blut was, muss man da intervenieren und spricht natürlich unter dem Aspektpunkt schon mit der Spielerin, dass es jetzt nicht einfach nur was Kleines ist schon, sondern ein bisschen ernster.
Welche Teams arbeiten dann da zusammen? Medizin, Ernährung?
Genau,
und also Athletikbereich auch oder ist das nicht so verknüpft?
Also genau, wir haben die Physiotherapeuten, unsere Reha-Trainer, die Ernährung und die Ärzte und natürlich ist da auch eine Verknüpfung dann zur Athletik, gerade wenn bei einer Spielerin jetzt rauskommt, da muss zum Beispiel beispielsweise im Krafttraining von 100% auf 70% runter, weil irgendwie bei der Muskelmasse was ist, was verändert werden sollte oder weil die Spielerin vielleicht aus einer Verletzungsphase kommt. Da bin ich ich werde immer abgedatet und gucke natürlich, wie kann ich unterstützen. Aber so ist das Triple eigentlich aufgebaut.
Interessant.
Ja.
Ein Thema, was bei euch dann auch sehr wichtig ist, ich glaube, wir hatten es auch schon kurz erwähnt, sind Mikronährstoffe und Supplements. Welche Mikronährstoffe sind da am wichtigsten für euch?
Also die Spielerinnen bekommen wie so eine Grundausstattung oder Basisversorgung. Zum Teil wird die Regeneration unterstützt, zum Teil wird die Leistung unterstützt, Konzentrationskraft, zum Teil auch, dass die Leistung generell abgerufen werden kann oder fürs Immunsystem, gesundheitliche Aspekte. Mhm. Und sonst gucken wir im Blut tatsächlich, wo ein Mangel ist. Also es ist nicht, dass jeder dasselbe bekommt, sondern da passen wir individuell schon die Mengen auch an.
Also ihr macht das wirklich komplett für jede Spielerin individuell?
Ja.
Ist es dann auf die Saison gesehen, wöchentlich, monatlich? Wie passt ihr das dann an, in welchen Abständen?
Halbjährig, genau. Okay. Also sie haben im Sommer ihren erste große Hauptblutuntersuchung und dann jetzt im Winter nochmal.
Es gibt ja auch auf Social Media, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen befasst, gibt es da den Trend, nehmt das, irgendwelche zusammengestellten Tabletten, die man am besten irgendwie Tag für Tag nimmt und dann geht's dir super. Gibt es da Trends, die dir direkt einfallen, wovon du abraten würdest oder wo du auch sagen würdest, das macht total Sinn, also schlag dazu im neuen Jahr, nehmt das irgendwie einen Monat lang und ihr fühlt euch viel besser.
Ja, also jetzt gerade so aktuell, was mir einfällt, war das Thema Rote-Bete-Kapseln, das ist ein Thema, wo ich dann auch sage, also da kommen die Spielerinnen zum Glück und fragen oder schicken mir irgendwie ein Bild per Textnachricht, dass ich mal drüber gucken kann, weil natürlich auch da dieses Thema NADA und Blutuntersuche, Doping und sowas, diese ganzen Themen mitspielen, dass wir da schon angehalten sind zu sagen, das sollten Produkte aus getesteten Chargen sein.
Ja, aber Rote Bete an sich ist schon so ein Superfood. Oder sagt man also, Superfood in der Ernährungswissenschaft?
Ich weiß nicht, Superfood ist vielleicht zu stark,
aber... Fettnäpfchen nach dem anderen
genau, treten, es ist schon was also ganz gern genommen wird, was irgendwo auch Effekte hat. Ähnlich wie mit dem Kirschsaft, das ist auch so ein Thema, was man zur Regeneration und unterstützend einfach nimmt.
Man hat ja den Fokus viel auf Verletzungsprävention und auch dann während der Saison, dass die Spielerinnen fit bleiben.
Ja.
Wenn es dann aber mal schief läuft und sich eine Spielerin verletzt, stellt sich dann die Ernährung auch um oder bleibt die dann gleich?
Ja, das auch ist eine gute Frage, weil häufig dieser Trugschluss entsteht, ja, dann trainiere ich ja weniger, dann mache ich ja weniger oder der Reha-Trainer oder wie auch immer das Training aufgebaut ist, ist ja ganz anders, als wenn ich im Mannschaftstraining bin. Da interveniere ich schon und sage, naja, also kann jetzt nicht aufhören zu essen oder auf einmal die ganzen Kohlenhydrate rausstreichen. Mhm. Im Zweifel natürlich, je nachdem, wie das Training ausschaut oder wenn die Spielerin wirklich eine gravierende Verletzung hat, im Zweifel mit einem Krankenhausaufenthalt. Natürlich isst sie anders, aber meistens unbewusst, weil man im Krankenhaus anders isst, als wenn man zu Hause ist. Und dann schauen wir eigentlich schon, dass die Muskulatur, die da ist, nicht verloren geht, wenn auf einmal zu wenig gegessen wird. Aufrechtgehalten wird. Ja. Es wird natürlich vielleicht nicht mehr ganz so kohlenhydratlastig gegessen, weil auch keine Spiele mehr stattfinden. Aber an sich den Trugschluss dann weniger zu essen, der wird nicht unterstützt.
Ja. Ja. Das ist dann einmal so der körperliche Aspekt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn man dann auf einmal so wenig Bewegung hat und auch halt einfach eine Verletzung nicht mehr spielen kann, dass man da auch mental besonders herausgefordert wird als Spielerin. Und dann natürlich, dass auch ein Kreislauf geraten kann, was das Essen angeht. Weniger Bewegung, ich will aber fit bleiben, dann esse ich jetzt irgendwie weniger. Das ist natürlich total der Trugschluss.
Ja.
Wie wichtig ist es da auch, ein Auge drauf zu haben, dass man das Essen nicht als ein Schuldgefühl mitnimmt, sondern eher, okay, ich esse was, weil das ist gut für meinen Körper, das bringt mich auch wieder auf Leistung, das ist nichts Negatives.
Ja, das ist super wichtig, da den Überblick zu behalten. Und das ist natürlich gerade bei der Mannschaft zum Teil herausfordernder, weil die Spielerinnen untereinander natürlich auch in gewissen Kommunikationswegen sind. Mhm. Wenn das auffällt, beziehungsweise Spielerinnen, die da Vertrauen suchen oder eine Vertrauensperson suchen, die kommen auf einen zu und sprechen das an. Und dann guckt man auch in Abstimmung mit der Sportpsychologie, wie man der Spielerin helfen kann.
Genau, nicht in eine falsche Richtung, weil man ist ja auch tagtäglich, wenn man dafür anfälliger ist, einmal mit Körperoptimierung natürlich da ausgesetzt und auch natürlich anderen weiblichen Körpern, dass man sich dann auch vergleicht.
Richtig.
Das ist natürlich auch sehr gefährlich.
Ja, ja, total.
Welche Rolle spielt da eher die Aufklärung? Also ich denke mal, ihr habt eher einen aufklärenden Auftrag, als dass ihr dann sagt, okay, Verbot, Regel, so von wegen, nee, ja. mach das nicht und ja. dann ist vorbei, sondern wie geht ihr dann damit um? Ja. Was für Themen sprecht ihr an? Ja.
Also Verbot, das ist gar nicht, genau, ja. das ist schon ein super starkes Wort, was ja. total negativ ist.
Nee,
das ist nicht. Genau, es ist diese Aufklärung, dass sie Unterstützung bekommen, wie time ich meine Mahlzeiten zum Beispiel? Was gibt's für Unterschiede an Tagen, an denen zum Beispiel das Training um 11 ist im Vergleich zu einem Spiel, was um 19 Uhr ist? Wie muss ich meine Mahlzeiten aufbauen, dass man zum Beispiel darauf achtet, dieses Pre-Match-Meal oder Pre-Match-Snack, dass das auch zum richtigen zeitlichen ja. Abstand ist, dass das natürlich aber auch die Trainer oder die Leute, die die ganzen Planungen machen, mit auf dem Schirm haben, wie macht es Sinn anzureisen. Das sind so wichtige Themen, in denen die Spielerinnen auch fit sein müssen und individuell lernen sollten, oder das ist unser Ziel, wie kann ich das dann so machen, wie kann ich mit einer Busfahrt umgehen und so weiter und so fort.
Ja, ja. Ein falsches Verhalten mit Essen kommt natürlich von gewissen Fehlinformationen, auch denke ich mal, Social Media oder vielleicht auch einfach Mundpropaganda.
Ja,
also,
ja,
also
richtig.
Das kann natürlich auch sein. Wie gehst du mit deinem Team mit Fehlinformationen oder sogar gewissen Mythen um? Gibt es da einen großen Mythos, wie man kann zu viel essen? Oder ich weiß nicht genau, mir fällt jetzt nichts Großes ein, vielleicht dir.
Also dieses Thema, ja, man kann irgendwie zu viel essen, ist schon irgendwo, wo wir natürlich, also wenn wir so einen Mythos mitbekommen, ist das ja häufig so unter der Mannschaft. Also ich bin da nicht, dass direkt jemand zu mir kommt und sagt, oh, hey Teda, ich habe jetzt hier einen Mythos entdeckt. Genau, und können wir den mal besprechen. Das ist auch wieder, dass es so ein bisschen Zeit braucht. Und wenn man merkt, es geht nach hinten los oder alle Spielerinnen hören jetzt auf, ich weiß nicht, zu frühstücken zum Beispiel, klar würde man dann in die Mannschaft gehen und mal gucken, Leute, warum ist jetzt hier irgendwie, dass das Frühstück wegbleibt. Mhm. Da gucken wir. Aber ansonsten ist mit diesen Mythen, ich muss ehrlich sagen, man kriegt es zum Teil zu spät mit, weil auch auf den ganzen Social-Media-Plattformen, wo auch immer, da kommt man gar nicht hinterher. Wenn ich natürlich selbst einen mitbekomme, dann notiere ich mir den, wenn der wichtig sein könnte für die Frauen und versuche nicht direkt den Mythos anzusprechen, sondern so ein bisschen um das Thema rumzureden, dass vielleicht der Mythos so automatisch gar nicht auftaucht. Also zum Beispiel das mit diesem weniger Essen oder Frauen brauchen weniger Nahrung im Sport als Männer, das ist so ein ganz typisches Thema, dass man da halt interveniert und schon schaut, naja, ihr bringt auch die ähnliche Leistung, wenn nicht im Zweifel auch mehr an manchen Tagen und dann müsst ihr natürlich genug essen.
Welche Bedeutung hat denn Ernährungskompetenz auch hinsichtlich Langfristigkeit einer Karriere?
Ja, total. Also es ist super wichtig, dass natürlich irgendwo jetzt gerade aktuell eine Spielerin Top-Leistung sein möchte und dann vielleicht auch diese Themen Ernährung, Zyklus, Krankheit, was auch immer ausblendet. Ich das aber schon, wenn ich ins individuelle Gespräch komme, betone, dass halt auch noch ein Leben nach der Karriere stattfindet. Und gerade bei Frauen dieses Thema, so blöd wie es klingt, Kinderwunsch, Familienplanung, wenn der Zyklus eben 3, 4, 5 Jahre nicht da ist, das im Zweifel mit Mitte 20 schon irgendwo ein Problem sein kann.
Ist es bei Leistungssportlerinnen eher ein Problem, dass der Zyklus dann auch ausbleibt, wie die Periode, also der Zyklus bleibt nicht aus, sondern die Periode bleibt aus, weil man halt den Körper so hohem Stress auch teilweise aussetzt?
Also auch da pauschal kann man das wieder leider nicht sagen. Aber natürlich, wenn der Zyklus bei der Frau nicht funktioniert, ist es irgendwo ein Zeichen, dass gerade im Körper was nicht stimmig ist oder im Balance ist. Und man natürlich den Ursprung finden muss. Hängt es an der Hormonbildung zusammen? Hängt es damit zusammen, dass der Körper nicht genug Kraft hat, dass der Zyklus oder die Monatsblutung wirklich kommt? Unterschiedliche Sachen, aber wenn eine Spielerin vielleicht mit 20 noch nicht den Kinderwunsch hat, aber vielleicht dann mit 27 oder in welchem Alter auch immer sich ein Kinderwunsch entwickelt und eben dann das nicht funktioniert, ist es natürlich ein sehr großer Einschnitt und es ist nicht leicht, den Spielerinnen das mit 20 zum Beispiel zu vermitteln, weil das Thema da noch gar nicht präsent ist.
Ja, so weit muss man dann erstmal denken. Das stimmt wohl. Ich bin tatsächlich all meine Fragen größtenteils losgeworden. Ich würde zum Abschluss noch mal fragen, hast du zentrale Takeaways, die Frauen im Alltag auch helfen können, die Schwierigkeiten haben mit der Ernährung? Was ist wichtig zu beachten und auch was für positive Auswirkungen Ernährung halt auf den weiblichen Körper haben kann, dass man nochmal am Ende so ein bisschen was Ermutigendes hat und ein schönes Fazit hat.
Ja, genau. Also Ernährung ist ein Thema, was keine Medizin oder sowas darstellt. Das denken auch viele, dass man geht jetzt zur Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie und man kriegt jetzt ein Mittelchen und dann ist alles gut. Da ich sage da immer ganz gern, man gewöhnt sich über mehrere Jahrzehnte in der Regel an, ein gewisses Ernährungsschema oder Ernährungsmuster zu verfolgen. Und es braucht vielleicht jetzt nicht dieselbe Zeit, aber schon länger, bis man gewisse Routinen oder Gewohnheiten im Zweifel verändert oder anpasst. Man muss da aber auch so ein bisschen mit dem Flow gehen, weil je nach Lebensabschnitt oder Lebensphase, vielleicht ist im Studium oder in der Ausbildung oder aktiven Sportlerkarriere, sind andere Prioritäten, da richtet man seine Ernährung anders aus als dann vielleicht später. Das ist wichtig. Wenn man aber merkt, irgendwas passt für einen nicht, muss man nicht unbedingt warten, bis man schon Mangelerscheinungen oder gewisse Krankheitsbilder oder was auch immer hat, sondern man kann immer zu einem Ernährungsberater oder Berater oder Therapeut gehen und schauen, wie kann er mich unterstützen. Man braucht in der Regel nicht 10 Sitzungen oder so, sondern manchmal geht es schon mit einer und man kriegt einfach neue Anreize. Ja.
Das war doch ein gutes
Eigentlich
Wort zum Abschluss des Podcasts, der Podcast-Trilogie. Mhm. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich auch bei deinen zwei Kolleginnen, die schon zu Gast waren.
Ja.
Und ich hoffe, euch allen hat die Podcast-Trilogie gefallen. Lasst gerne 5 Sterne da oder einen Kommentar da und hört sonst in unsere anderen Podcast-Angebote rein. Hast du noch kurz was zu sagen? Einfach nur ein Tschüss, danke.
Genau, tschüss und vielen Dank.
Ciao.